Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir lernen heute Christel Köhle-Hetzinger kennen. Sie ist inzwischen emeritierte Professorin für Volkskunde bzw. empirische Kulturwissenschaft. Und wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir. Die wenigsten können wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, was verbirgt sich eigentlich genau hinter dem Fach. Und deshalb freue ich mich, dass mein Gast uns da in dieser Stunde doch etwas auf die Sprünge helfen kann. Schön, dass Sie hier sind. Frau Köhle-Hetzinger, hallo.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich sage, Sie dürfen, so wie ich das für mich eigentlich auch wunderbarerweise in Anspruch nehmen darf, Sie dürfen von Berufswegen neugierig sein, neugierig nämlich darauf, warum Menschen sich benehmen, wie sie sich benehmen oder was hinter ihrem Tun steckt, liege ich nicht ganz falsch, oder?
Nein, das ist das richtige Stichwort. Ich habe zu meinen Erstsemestern, den Anfängern in Jena immer gesagt, das Wichtigste ist die Neugier. Wenn ihr nicht neugierige Menschen seid, dann seid ihr hier ganz falsch am Platz.
Und offen, was man zu hören kriegt.
Ja, ja. Ganz offen, neugierig.
Aber nicht gleich werten.
Nein, und die waren neugierig auf ihre Kultur. Deswegen ging das von 0 auf 500 in wenigen Jahren.
Und da haben Sie gleich ein weiteres Stichwort gesagt, nämlich neugierig auf ihre Kultur. Es geht nicht um fremde Kultur.
Ja, die gab es in Leipzig, da war die Ethnologie und in Jena war die, damals hieß es noch Volkskunde, jetzt heißt in Jena Kulturanthropologie, woanders heißt es europäische Ethnologie. Ganz verschiedene Namen. Wir sagen immer das Vielnamenfach.
Das Vielnamenfach, was wir uns heute genauer angucken werden, Kulturwissenschaftlerin Christel Köhle-Hetzinger zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Was sagen Sie eigentlich zu sich selber? Eher Volkskundlerin oder empirische Kulturwissenschaftlerin? Was bevorzugen Sie
eigentlich
da?
Die Kurzform Kulturwissenschaftlerin oder Kulturhistorikerin, weil ich auch Historikerin bin und das ist mir genauso wichtig wie die Kulturwissenschaft.
Und Volkskunde ist aber eigentlich dasselbe.
Ja, ist dasselbe. Das ist das Fach, wo wir herkommen. Ich sage immer, das ist der Mädchenname. Das ist also so seit dem 19. Jahrhundert, Brüder Grimm, da kommt die Volkskunde her. Aber die Volkskunde hat ein sehr braunes Erbe dann im 20. Jahrhundert hinterlassen und das war übel mit Volkstum und Brauchtum und Blut und Boden und Ahnenerbe und SS aller Art. Die Volkskunde hat damit aufgebaut, war der Ideologielieferant und deswegen haben wir versucht, diese Sprache auch, die muss einfach.
Okay, dann streiche ich das nämlich hier bei mir auch, weil tatsächlich, wenn man bei Ihnen jetzt in Jena, dem Studiengang, den Sie mit aufgebaut haben, da steht aber noch Volkskunde.
Ja, ne? Ja. Der Lehrstuhl hieß so, ja, oder heißt also, auch noch so.
Also man will den Mädchennamen, wie Sie es jetzt so hübsch genannt haben, auch nicht verleugnen, sondern sich ja vielleicht auch damit auseinandersetzen. Ne?
Mhm. Ja.
Lassen Sie uns mal genauer hinschauen, wofür Ihre Wissenschaft sich eigentlich interessiert. Das ist nämlich, eigentlich ist das alles, finde ich. Sie haben zum Beispiel über Stricken geforscht, über Heimatvertriebene, über die Entwicklung von Unternehmen, also es ist ja eine Riesenbandbreite. Sie haben Studierende begleitet, die sich mit dem Fansein auseinandergesetzt haben, aber auch welche, die sich mit Euthanasie auseinandergesetzt haben. Welchen Fragen geht die Kulturwissenschaft nach?
Es ist die einfachste Formel oder die Bezeichnung ist Alltagskulturforschung. Und das kann auch Alltagskulturgeschichte sein. Aber gut ist immer, man hat ein historisches Fach dabei, entweder Kunstgeschichte oder normale Geschichtswissenschaft oder Germanistik. Also ein Fach, wo man einfach die historische Dimension lernt, denken lernt.
Denken lernen. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel von so Projekten, die tatsächlich da oder Fragestellungen, denen Sie nachgehen.
Sie haben angesprochen gerade die Fremden in der DDR, Vietnamesen in der DDR zum Beispiel. Das war eine Dissertation. Und dass man einfach über Fremdsein, dann auch Fremdsein im Land, Fremdsein im Dorf, über Fremdsein heute und auch die Geschichte des Fremdseins. Weil ja jetzt auch wieder rechte Ideologen behaupten, wir seien so rein deutsch und das zurück zum rein deutsch. Es war nie rein deutsch und wir waren immer eine Migrationsgesellschaft in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas, Entschuldigung.
Und mit was für Fragen konfrontieren Sie dann beispielsweise, also wie umkreisen Sie dieses Fremdsein, wenn man sich mit seinem eigenen Fremdsein, würde man ja erstmal sagen, nö, ich bin nicht fremd, bin von hier.
Ja, ja, aber wenn ich zum Beispiel dann in einem Dorf forsche, dann zeigt sich schnell, dass da eben ganz verschiedene Herkünfte beisammen sind. zum Beispiel durch die Migration nach 45 und Schlesier und so. Und wir haben dann auch Seminare gehabt in Jena, wo die Studis nicht wussten, dass ihre Großeltern aus Schlesien kamen. Und dann irgendwann fiel der Satz, ja, sie haben sich schon gewundert, dass die Oma anders redet oder so. Aber dass man darüber redet, das war dann in der DDR nicht üblich, weil das waren ja, die Faschisten waren ja im Westen und die Heimatvertriebenen. Und so, und deswegen hat man da die Glocke drüber gehängt. Mhm. Und das ist nicht gut, man muss drüber reden.
Sie selber haben, ich habe das Stricken erwähnt, Sie haben über Stricken eine Arbeit geschrieben. Das ist auch irgendwie,
kann ich
mir jetzt so gar nicht
betreut,
vorstellen.
Betreut, ich habe betreut von 1 bis 100 wunderschöne Themen ganz weit auseinander. Ja, da gibt es eben nichts drüber. Und das ist so ein typisch weibliches Thema. Und da wollte eine drüber arbeiten, ihr Magisterarbeit schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, gucken wir mal.
Und was kommt dann da raus?
Ja, die hat eben Feldforschung gemacht. Die hat Leute befragt und hat auch die Geschichte des Strickens natürlich, wann fängt es an, die weibliche Handarbeit, so seit dem 18. Jahrhundert. Aber es gab es natürlich schon im Mittelalter in den Klöstern. Und also man kann da immer ganz tiefe Linien ziehen.
Haben dann da immer nur Frauen gestrickt oder haben auch mal Männer gestrickt?
Immer heute in der Waldorfschule lernen sie ja auch die Buben. Also das hat sich verändert, aber es war so typisch da. Weiblich.
Aber wenn ich das so höre, dann sind die Antworten, die Sie bekommen auf Ihre vielen Fragen, ja nicht exakt, sondern eher so persönlich gefärbt, ja eigentlich auch oft philosophisch, oder? Das ist keine exakte Wissenschaft auf jeden Fall.
Ja, es ist eine weiche Wissenschaft, aber natürlich, die Methoden sind vielfältig und es gibt bei uns immer so Methodenkombinationen. Also auch der die Euthanasieopfer und ihre Familien, also die nachfolgenden Generationen befragt hat, da muss man natürlich ganz schwierige Interviewformen entwickeln, dass man dabei kommt bei Dingen, die verdrängt sind. Aber man geht auch ins Feld und beobachtet. Also man ist auch teilnehmende Beobachter. Mhm. Und das sind Dinge, die muss man einfach sehr feinfühlig in die Hand nehmen. Es ist eine weiche Wissenschaft und die Spötter sagen dann manchmal auch zu mir bei meinen Vorträgen, du hast es ja leicht, du kannst ja immer mit der Oma oder mit der Tante oder mit der Herkunft, mit deinem eigenen Dorf argumentieren. Das müssen wir aber schon im ersten Semester lernen, die Studis, dass ich mich thematisiere. Wenn ich die eigene Kultur erforsche, dann ist das viel schwieriger als fremde Kulturen, denn das Fremdsein ist mir geläufig. Aber dass ich mir fremd werde und ich mich angucke, ich sage immer, wie das grüne Männchen vom Mars, und dass ich das so thematisiere, das ist sehr schwierig.
Also von wegen einfach.
Ja, und Bertolt Brecht hat die Verfremdung thematisiert im Theater. Mhm. Wir müssen verfremden, um das zu begreifen, was in unserer eigenen Kultur passiert.
Und warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Welche Ableitungen bietet Ihr Fach für die Gesellschaft? Ich glaube, ein paar Sachen haben Sie eigentlich auch schon angedeutet.
Das hat schon, wie Sie gerade sagten, mit der Anthropologie zu tun. Es hat auch mit der Ethik zu tun. Und mit der Demokratie in der Gesellschaft. Also, dass wir eben auch die Multikultur lernen und dass wir uns damit auseinandersetzen, was das heißt und was Fremdsein heißt. Heimat ist zum Beispiel so ein zentrales Thema. Ich mache endlos Vorträge über Heimat. Also da bin ich fast skrupellos. Das sage ich nie ab. Ja, weil das so ein wichtiges Thema ist.
Ja.
Weil Heimat und Fremde, also die Dialektik ist natürlich, dass Heimat und Fremde zusammengehören. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und darüber müssen wir aber auch reden. Und dann muss man eben sagen, Heimat war Haus und Hof in der Wortbedeutung. Und jeder blieb da, wo er geboren wurde, bis zum Tod. Und das ist natürlich fast für alle vorbei. Mein Vater hat nicht so gelebt, aber heute, wir gehen weg und wir sind froh, wenn wir weggehen. Und dann beginnt das drüber nachdenken.
Sie haben den Lehrstuhl für empirische Kulturwissenschaft eben in Jena aufgebaut. Sie haben Ihre Studierenden immer am Anfang gefragt, warum studieren Sie eigentlich so ein merkwürdiges Fach? Und da mussten die so ein bisschen so einen Besinnungsaufsatz, sage ich mal, darüber schreiben. Sie selber haben dieses Fach ja jetzt seit ewigen Zeiten beobachtet. Sie haben nämlich in den 70ern studiert. Wenn Sie sich mit Ihren Studierenden von heute und mit den Antworten da vergleichen, gab es da eine Veränderung?
Im Grunde nicht. Im Grunde ist das Catchword, das Schlüsselwort, ist die Neugier immer. Also ich habe schon in der Schule mein Deutschlehrer und Geschichtslehrer, das war ein Freund meines Vaters und der hat promoviert über die Mundart des Nagold-Enz-Kreises im nördlichen Schwarzwald. Das fand ich so exotisch. Und ich habe den dann immer gefragt, kann ich sowas auch machen? Was ist denn das? Völkerkunde? Dann hat er gesagt, nee, Völkerkunde sind die anderen, Volkskunde ist die eigene Kultur. Und so begann das schon in der Oberstufe eigentlich so drüber nachdenken und ich wusste, was ich wollte.
Und so sind die Antworten Ihrer Studierenden auch gewesen?
Ja, die wollen es auch wissen. Und vor allem auch diese Generation nach der Wende, die haben gesagt, was ist denn unsere regionale Kultur in Sachsen, in Thüringen, weil in der DDR natürlich der Kulturzentralismus angesagt war. Und da hat man ja die regionale Kultur eigentlich so wegretuschiert. Und das war alles so, also eben Folklore-Zentren gab's, es war aufgebaut, aber die eigentliche, die jeweils eigene regionale Kultur, die wurde nicht thematisiert.
Die Kulturwissenschaftlerin Christel Köhle-Hetzinger ist bei uns. Sie ist 1945 in Esslingen geboren. 45. Kurz nach dem Krieg sind Sie geboren. Haben Sie den Nachkrieg, also war Ihre Kindheit Nachkriegskindheit?
War eine glückliche Kindheit, wenn ich so sagen darf, in der Großfamilie. Im kleinen Vorort von der Reichsstadt, so ein Weingärtnervorort, Großfamilie. Und also uns hat es nicht gefehlt. Wir haben Land gehabt und da hat man eben was angebaut. Und also uns ging es eigentlich gut. Und man hat große Verwandtschaft gehabt und man hat Weinfässer und Mostfässer im Keller gehabt. Man hat von allem genug gehabt. Und Garten eigentlich, man hat immer zu viel Obst und Gemüse gehabt. Und,
ja. Interessant, also was Sie das sehen. Ich wollte nämlich gerade fragen, was prägte Ihre Familie, was hat Ihre Familie geprägt?
Schon das Erbe und das Dazugehören in dieser Großfamilie und in der großen Verwandtschaft. Mhm. Das war schon wichtig und man hat natürlich auch Dialekt gesprochen. Also es war eine eigene behütete Welt und ich bin da sehr liebevoll aufgewachsen. Also ich kann jetzt nicht sagen, vom Krieg, es gab noch einen Bunker oder solche Dinge, hat man angeguckt und der wurde dann gesprengt.
Zerstörung in dem Gebiet eben nicht so stark, ne?
Nee, doch zum Teil, Stuttgart schon, war völlig platt. Aber Esslingen, die mittelalterliche Reichsstadt, war noch unversehrt. Also es war, was ich mich erinnern kann, 50er Jahre, also man hat eben gespart. Also, aber man hätte nie gesagt, dass man arm ist oder dass man spart. Also man hat einfach bescheiden gelebt. Man hat im Grunde auch sehr ökologisch gelebt. Also man hat nichts weggeworfen, alles wurde verwertet. Und man hat also nicht über die Verhältnisse gelebt. Und es waren viele Flüchtlingskinder bei uns in der Schule, fast die Hälfte. Und wir haben Flüchtlinge gesagt. Und das hat sich dann aber so zusammen.
Ja. Hat man über die Vergangenheit, in Ihrer Familie über Vergangenheit gesprochen?
Nein.
Nein.
Nein, gar nicht. Also man hat so Andeutungen so über den Hitler und so Betonungen. Also man hat als Kind schon mitgekriegt, wie und was. Aber direkt auch mein Vater war 10 Jahre in Uniform, als der dann zurückkam, 45. Und der hat dann immer gesagt, keine Politik und kein Krieg mehr und so. Aber er hat nichts erzählt. Er war in Afrika und es war schlimm genug, glaube ich.
Sie haben eben gesagt, wir haben natürlich Dialekt gesprochen. Warum haben Sie das eben betont?
Weil das ganz wichtig war. Ich habe eigentlich, als ich ins Gymnasium kam, wir sagten die Oberschule, in die Stadt, das war eigentlich mein erster Kulturschock. Also schon in der Grundschule hatten wir Lehrerinnen, das waren Flüchtlingsdamen und die waren so was Besseres. Die waren schön angezogen, haben Hochdeutsch geredet. Und da hat man schon dann Hochdeutsch reden sollen, aber es war eigentlich so, wir haben alle Schwäbisch geredet und die anderen, die Flüchtlingskinder, haben ihren Dialekt geredet. Das hat sich so vermischelt. Und dann aber im Gymnasium war klar, jetzt geht's anders. Und das waren andere Werte. Und da habe ich dann eine andere Kultur kennengelernt. Das hat mich ziemlich schockiert.
Und haben Sie das Gefühl gehabt, dass Ihre Kultur entwertet wird?
Ja, schon, dass das andere mehr gegolten hat in der Stadt. So diese bildungsbürgerliche Kultur.
Interessante Erfahrung.
Ja, oder? Und im Dorf haben wir haben Grundbesitz gehabt, man hat unseren Namen gekannt und damit waren wir wer. Und da waren wir ganz wohlgeordnet.
Das sind bestimmt interessante Erfahrungen. Ich habe dann noch gelesen bei Ihnen und das hat mich total erstaunt. Sie sind 1962, 63 in einen Austausch nach Missouri gegangen. Ich wusste gar nicht, dass das so früh, das war schon noch in der Schule, ne?
Ja, in der damals 7. Klasse, also 2 Jahre vor dem Abi. Ja, mein Vater fand es toll. Der war am liebsten selber gegangen, der hat es ausgeguckt und hat gesagt, da gehe ich hin. Und die Oma hat geweint, dass ich so weit weggehe.
Und so lange?
Ja, aber es war toll. Also es war die wichtigste Erfahrung in der
zweite
Pubertät.
Kulturschock oder sowas?
Nee, da war ich schon ganz offen und munter. Und ich war vorher auf einer internationalen Singfreizeit, als die Berliner Mauer gebaut wurde. Und da waren Menschen aus aller Welt da und so. Also ich war schon immer so offen unterwegs. Aber es kam auch von meinem Vater oder von den Eltern.
Ja. Was haben Sie aus Amerika quasi für sich mitgebracht?
Ach, damals war man begeistert. Man hat ja eigentlich, USA war ja sozusagen das
große Vorbild. Aber Sie waren ja in Missouri, das war ja jetzt nicht New York, ne?
Nee, Los Angeles. Mittlere Westen, das war sehr traditionell und sehr konservativ. Und die konnten sich gar nicht vorstellen, dass wir auch in Häusern leben. Die haben immer gesagt, also Berlin Wall, ich habe einen Vortrag gehabt über Berlin Wall. Und ich war nie in Berlin bis dahin.
waren dann die Expertin.
Über 100 Vorträge gehalten über die Berlin Wall. Also die haben Vorurteile gehabt und die haben eigentlich hinterm Mund nur gelebt. Und die waren auch sehr religiös, haben keinen Alkohol getrunken. Ich habe Wein mitgebracht aus dem Neckartal. Es war richtig peinlich. Also es war schon interessant. Aber in der Schule war es toll und es war wirklich ein gutes, wichtiges Jahr.
Und es betont eben die Offenheit, die Sie offenbar ja schon von zu Hause so ein bisschen mitbekommen haben. Sie hatten ja vorhin schon erzählt, dass Sie in der Schule schon wussten wegen dieses Lehrers, also Volkskunde interessiert mich und zwar Volkskunde, nicht Völkerkunde. Konnten Ihre Eltern was damit anfangen?
Ja, klar. Ja, wir haben ja als Kinder auch immer Wanderungen gemacht sonntags und dann gingen wir so auf Burgen und Schlösser und Berg und Tal und Schwäbische Alb und so und hat immer alles erklärt gekriegt. Also das war schon ein Thema.
Und dass Sie das studieren wollen? Also ich meine, das studieren für eine junge Frau, war das normal?
Ja, ich war die erste in der Familie, die studiert hat und als ich dann in Tübingen am Institut eine Stelle hatte, da war ich schon promoviert. Dann hat meine Mutter, habe ich mal mitbekommen, dass meine Mutter zu Freundinnen sagte, als sie gefragt wurde, was ich denn mache, dann hat sie gesagt, die gibt Stunden in Tübingen.
Die gibt also, Stunden?
Das war der Hammer, wirklich, auch für mich. Ja, aber auch als ich die Doktorarbeit hingelegt habe, den Eltern zu Weihnachten, das hat man ins Bücherregal gestellt, war okay. Aber man hat uns, mein Bruder auch, man hat uns in Ruhe gelassen und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten, konnten wir machen.
Aber ich habe nämlich überlegt, dass wenn schon die Tochter studiert, dann vielleicht lieber Jura oder Medizin, das wäre was gewesen.
Haben sich nicht eingemischt.
Haben sich gar nicht eingemischt. Oh,
ich habe in Jena gemerkt, in der Sprechstunde, ich habe immer gesagt, wenn die zur Tür reinkommen, dann sehe ich schon, wenn die aus akademischen Familien kommen, da sitzt die ganze Sippe sitzt auf den Schultern wie die Angst im Nacken. Und die haben immer mitgeredet, mitbestimmt. Und die Kinder waren so terminiert von zu Hause. Dann habe ich immer gedacht, welche große Freiheit, dass sich bei mir niemand drum geschert hat. Dass man gesagt hat, das machst du schon recht.
Wir können dir sowieso nicht helfen. Das war so ein Satz, den ich immer kenne. Wir können dir nicht helfen, musst du selber machen.
Ja, selber.
Und das ist eben auch eine Freiheit. Ne?
Toll, ganz wichtig.
So, jetzt haben Sie also studiert und Ihre Begeisterung fürs Fach hat sich ja bis heute, das ist schön immer zu hören, bis heute bei Ihnen erhalten. Wie war denn Ihr Start ins Berufsleben? Ich meine, das ist ja, Sie haben es weiches Fach genannt. War da gleich irgendwie, ich werde damit das und das? Ich
meine, nie im Leben. Eben. Ich hatte in Jena eine in der Sprechstunde, die kam und sagte, können Sie mir sagen, wie ich Professorin werde? Ich habe nur gelacht. Also sowas wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich als Professorin ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich akademische Karriere mache, bis oben rauf, wo es nicht weitergeht. Aber das hat sich einfach so ergeben. Und da muss ich aber als feministische Forscherin sagen, das ist typisch weibliche Biografie. Dass man einfach so reinrutscht und immer so zufällig dann auch am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist und auch dann gefragt wird, ob man das und das machen will. Dazu kam, dass ich nach der Promotion 13 Jahre freiberuflich gearbeitet habe.
Als was denn? Was haben Sie denn da gemacht?
Ah, das war toll. Da habe ich alles gemacht, so Aufträge, Werkverträge, Ausstellungen, Buchprojekte, 30 Jahre Baden-Württemberg, Landesjubiläum, da war ich in Stuttgart im Landtag. Und ich habe dann immer ganz verschiedene Arbeits- und Lebenswelten kennengelernt. Und das war toll, das hat mir nachher im Beruf als Professorin so viel genützt, weil ich dann wusste, wovon ich rede. Und ich habe immer gedacht, wenn man nur an der Uni ist, das ist wie in der Politik, wenn man nichts anderes kennt, da vertrocknet man eigentlich. Und man kann nicht aus der Fülle des Lebens schöpfen, das ist so schade. Also ich war da sehr dankbar. Und dazu kommt noch das typisch weibliche Problem, dass ich dachte, freiberuflich, wenn dann Kinder kommen, kann ich freiberuflich weitermachen. Und dann kamen die Kinder nicht. Aus unbekannten Gründen war alles gut, aber die kamen einfach nicht. Und dann hat mein Chef, ein Doktorvater, hat dann gesagt, er hat eine Stelle, Orts- und Regionalforschung, ländlicher Raum, das wäre doch was für mich, habe ich mit Freuden, ja. Und hat mein Mann gesagt, na, sind das halt unsere Kinder.
Sind das halt unsere, die Studierenden?
Ja.
Ja. Und also Sie reden ja sehr, sehr liebevoll auch von Ihren Studierenden. Das ist offenbar dann auch so gewesen.
Also man muss sie lieben. Ich habe leider in der Uni festgestellt, dass viele ihre Studis nicht lieben. Ein Kollege hat mal gesagt, Uni wäre ja ganz schön, wenn die Studenten nicht wären. Ja, also ja, ohne Liebe geht's nicht.
Sie haben noch einen, fand ich auch einen ganz lustigen oder nein, interessanten Schritt dazwischen gehabt, bevor Sie an die Uni gegangen sind, oder beziehungsweise es war halt eine andere Uni. Sie haben eine Lehrtätigkeit für die Stanford University gehabt, allerdings nicht in Kalifornien, sondern im baden-württembergischen Beutelsbach. Was ist denn das?
Ja, das hat der Präsident von Stanford in Palo Alto gesagt, where the hell is Beutelsbach? Da ging es darum, dass die 50% im Budget sparen mussten. Und dann haben sie viele der Überseezentren gestrichen. Die hatten also in Europa überall so Overseas Studies.
Und da haben sie gearbeitet.
Und das war Florenz und Rom und Berlin und Paris. Und da hat man die Bekannten hat man gelassen und hat eben gesagt, Beutelsbach ist doch das Ende der Welt. Und die Studis haben geweint, weil sie gesagt haben, auf dem Dorf lernen wir ja die Deutschen kennen, die Mentalität, und wir haben Kontakt und wir lernen die Probleme kennen. Und die haben gesagt, wir haben sehr viel mehr gelernt.
Aber dann gab es das eben nicht mehr, diesen Außenort, Außenbereich von der Stanford University. Nach der Selbstständigkeit folgten Jahre in Forschung und Lehre an den Universitäten eben in Tübingen, eine Professur in Marburg für Christel Köhne-Hetzinger und dann eben einen Studiengang aufbauen, in Jena nämlich. 1998 ist sie nach Jena gegangen, berufen worden. Und da gab es ihren Lehrstuhl noch überhaupt gar nicht. Was war eigentlich die größere Herausforderung? Sich als Baden-Württembergerin Thüringen zu erschließen oder einen Lehrstuhl für Volkskunde, also Kulturwissenschaft, zu gründen?
Ja, die größte Herausforderung war hinzugehen, also wegzugehen. Ich hatte es ja schön in Marburg, 6 Professoren, großes Institut, große Bibliothek, alles da. Ich habe mich da ins gemachte Nest gesetzt, wie man so sagt.
Und plötzlich war da kein Nest.
Ich musste auch pendeln, weil mein Mann in Esslingen blieb. Mhm. Und dann war das eine Wochenendehe. Und Jena war doppelt so weit weg von zu Hause wie Marburg. Und ich wollte eigentlich gar nicht hin. Und 9 Monate, es hat 9 Monate gedauert wie eine Schwangerschaft. Die haben mich immer angerufen, der Pressedirektor und der Kanzler im Wechsel. Und mein Mann hat immer gelacht und hat gesagt, da ist wieder dein Kanzler oder dein Rektor oder dein Dekan. Und ich wollte eigentlich nicht
hin. Was hat sie denn dann überzeugt?
Was hat mich überzeugt? Doch, mein Mann hat gesagt, geh doch hin, dann kannst du es so aufbauen und so machen, wie du es willst und kannst dir die Leute aussuchen. Und in Marburg war ja das alles schon gesettelt.
Denn sie wirken für mich wie jemand, die, also ich glaube, sie haben eben, als wir die Musik gehört haben, auch gesagt, also ich habe eigentlich, spüre ich auch eine Mission. Ich meine, dann hat man doch, also die Leute eben für dieses Fach auch zu begeistern. Da hatten sie doch dann quasi...
Schon, aber man muss weggehen von daheim.
Ja, okay,
und ich bin sehr heimatverbunden. Das hängt auch mit der Landesgeschichte zusammen.
Und wie vertraut waren Sie mit dem Osten der Republik?
Null. Wir haben nur Päckchen geschickt über die Kirchengemeinde nach Jena. Und zwar in die gleiche Straße, wo dann mein Institut war.
Das ist ja ein Ding.
Das war lustig, ja. Wir haben nur die Päckchen geschickt. Und als der Lehrer dann im Ruhestand war, hat er uns immer besucht. Und das war so ein strenger alter Preuße. Der war so lang und dünn. Das war schräg.
Dann müssen Sie mir aber mal erzählen, wie dann so die Anfangs das Gefühl dort war.
Ich habe geweint am Anfang. Also ich weiß nur, ich kam ins Gästehaus der Uni und hatte mein Zeug dabei. Und dann abends waren wir im Schwarzen Bär essen und ich habe nur geweint. Es gab Steinpilze und ich habe über die Steinpilze runter geweint. Also ich habe gedacht, jetzt muss ich da weg.
Und am nächsten
Ich habe eben gemerkt, ich muss von null anfangen. Mhm. Es gab keinen Bleistift, gab gar nichts. Keine Räume und nichts. Und das war schon bitter. Und vor allem eben auch für mich als Historikerin, dass ich die Landesgeschichte nicht kannte. Und da muss man immer von null anfangen. Das war ja schon in Marburg so.
Das ist ja aber auch interessant. Also wenn ich jetzt mal ein anderes Thema, es ist ja bis heute ein riesiges Problem, dass die DDR, in der DDR Geborenen unterrepräsentiert sind in Führungspositionen. Auch gerade was die Uni angeht. So, und jetzt holt man also eine Frau, ich will an ihren Meriten überhaupt nicht irgendwie kratzen, die gar nicht unbedingt dahin will. Und so. Das hat sie das nicht auch verfolgt? Dass sie so von außen und nicht jemand von innen vielleicht irgendwie...
Nee, gar nicht. Denn sobald der Betrieb losging, war ich ja neugierig. Und dann habe ich immer zugehört. Und dann kamen auch Ossis, also Kollegen auch von der Uni, aber auch normale Menschen in meine Sprechstunde, haben sich hingesetzt und mir 1,5 Stunden ihr Leben erzählt. Mhm. Ich habe immer gedacht, warum denn das? Mhm. Heute weiß ich als Erzählforscherin, das waren Rechtfertigungsgeschichten. Die wollten mir ihr Leben in ihrer Version erzählen. Mhm. Und ich habe da einfach zugehört. Ich war stumm, obwohl ich gern rede und viel rede, aber da war ich stumm, habe zugehört, da habe ich so viel gelernt. Und dann bei meinen Studis ging das ja genauso weiter. Die haben mir dann erzählt, meine Eltern sind arbeitslos, sitzen in der Küche und trinken. Und so, die haben ausgepackt, das hat mich total überwältigt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, also die Zustimmung von der AfD, für die AfD ist ja jetzt nur nicht vom Himmel gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie von den aktuellen Wahlergebnissen auch nicht überrascht sind.
Nicht wirklich, ja. Mhm. Denn ich habe eben auch mitgekriegt, auch in Jena, dass nach der Wende eben auch Wessis kamen, die nicht unbedingt Hoffnungsträger und sympathisch waren und vertrauenerweckend, die Leute auch aufs Kreuz gelegt haben mit neuen Geschäftsideen und so. Oder die auch Großmäuler waren und die vielleicht im Westen nicht so die große Nummer waren in der dritten Reihe und die dann im Osten dann in der ersten Reihe stehen wollten. Also ich habe diese Geschichten eben mitbekommen.
Und Sie sind aber nicht in diese Linie abgeschoben worden, also jetzt von Leuten, die da vor Ihnen saßen, dass Sie genau so gesagt wurden. Und du bist ja auch aus dem Westen, du bist ja auch so eine Wessi.
Ich habe ja zugehört und ich war auch Dialektsprecherin. Das war in Thüringen wichtig.
Tatsächlich?
Ja, wenn ich den Mund aufgemacht habe und dann so Art anständig Hochdeutsch geredet habe mit stark schwäbischer Färbung, dann haben die gesagt, ah, Sie kommen auch nicht von hier. Und dann habe ich gesagt, warum hört man das? Und dann hat man gelacht zusammen und dann war das Eis gebrochen. Und dann hat man gewusst, wir sind alle irgendwo Fremde. Also jeder ist fremd irgendwo. Ne? Das war so eine Brücke, das hat mir sehr geholfen.
Sie haben gesagt, Sie haben so viele Geschichten gehört, also so viele Enttäuschungs- und Rückweisungsgeschichten und Verzweiflung eben auch. Was haben Sie von rechtsradikalen Strömungen mitbekommen?
In meinen Studis zum Beispiel, wenn die aus dem Thüringer Wald waren oder aus dem hintersten Dorf irgendwo. Und wenn die erzählt haben, wenn sie am Wochenende heimkommen, dass sie dann beschimpft werden, weil sie, wie sie angezogen sind oder wenn sie vegetarisch sind, dass sie jetzt nicht die große Fleischkeule essen und so. Und über ihre Lebensweise. Und die haben dann eben auch erzählt, dass viele weg sind und dass eigentlich die Fitten weg sind und die Dumpfbacken sitzen bleiben. So, also in der krassen Sprache jetzt meiner Studis. Und das war dann schon eigentlich, ja, es war ein Thema auch für uns im Fach natürlich, darüber zu reden und gucken, was kann man da forschen.
Was kann man denn da forschen?
Man kann Dorfmonografien machen, Dorfforschung. Man kann befragen, zuhören, rausgehen. Ich habe als erstes dann im ersten Sommersemester in Jena Seminar Thüringische Dörfer gemacht. Da sind wir raus und immer eine oder zwei mussten sich ein Dorf aussuchen, mussten die Exkursion der ganzen Gruppe vorbereiten und mit Experten reden, also mit sogenannten Gewährsleuten, mit den Heimat- und Platzhirschen. Also die
egal welcher politischer
ganz
Couleur.
Unabhängig. Also es ging nur dann um mein Dorf, also das Dorf, wo wir hingingen. Und das war toll und da haben wir natürlich alles Mögliche gehört. Und die haben uns dann dort geführt, zusammen mit den Experten vor Ort. Und dann werden natürlich auch die Einheimischen aufgewertet, dass sie dann merken, aha, und das ist in der Ethnologie ein altes Prinzip, dass man hingeht und sagt, you are the expert. Also du bist nicht ich als Forscherin bin die Expertin, sondern du.
Also ich weiß nicht schon, was ich rauskriegen will.
Ja, ich höre erst mal zu. Ja. Und ich nehme auch die Deutung der Leute ernst, um das geht's. Ja. Natürlich muss ich das nachher interpretieren. Was heißt es, wenn der so bitter erzählt aus der DDR-Zeit seine Biografie oder so? Natürlich muss ich das interpretieren. Unsere Wissenschaft ist immer eine interpretierende Verstehen. Wir wollen immer verstehen, warum die Leute so denken oder ticken oder warum das so lief in dem Dorf. Warum das eine Dorf so produktiv und fröhlich ist und das andere so langsam und so lethargisch und so pessimistisch. Das gibt ja so Unterschiede.
Im Gespräch hier die Kulturwissenschaftlerin Christel Köhler-Hetzinger hat in Jena eben den Lehrstuhl für empirische Kulturgeschichte aufgebaut. Sie haben eben gerade von diesen, ich fand es wahnsinnig interessant, diesen Dörferprojekten erzählt. Also geh einfach mal raus, hör zu. Sie interpretieren dann aber durchaus. Ich meine, der Punkt ist, da lernt man wahnsinnig viel über die Befindlichkeit der Leute. Und dann frage ich aber natürlich, und was wird dann daraus?
Ja, das ist die Frage. Also wir können es veröffentlichen. Wir haben mal ein Riesenprojekt gemacht in Tübingen. Und als das Buch rauskam, haben die vom Dorf das gewusst. Und da ging es um Prestige in dörflicher Lebenswelt. Also wer wird wie eingeordnet und wie kriegt man Prestige im Dorf? Und so diese Mechanismen der Bewertung. Und die haben dann versucht, das Buch aufzukaufen. Die waren peinlich berührt, obwohl das alles anonymisiert war. Aber die haben gesagt, das merkt ja jeder, wer gemeint ist, mit wem und so. Das war ein richtiger Eklat. Also da muss man sehr aufpassen. Aber ich habe immer gesagt, auch ich bilde ja meine Studis aus, zum Beispiel für Mitteldeutschland und für Thüringen. Ich habe immer gesagt, also ich wünsche mir schon, dass ihr dann hier Kulturarbeit macht, egal wo ihr nachher seid, an welcher Stelle. Und jetzt sind welche im Landtag und sind welche in der Museumsberatung und Heimatbund und sind überall, aber die sind auch in den Medien und so. Also ich denke, das ist gut, wenn man diese Ausstattung hat, dass man zuhört und dass man lernt, es hat eine Wurzel. Und zum Beispiel ein Fakt vielleicht, wir haben gerade in diesem großen Dorfprojekt gelernt, dass das Dorf immer auch zerstritten war. Und zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als die Neuerungen kamen, die Eisenbahn oder der Strom oder so, das Fremde von außen hat immer bewirkt, dass das Dorf Schulterschluss, Wagenburg, nach innen so tut, als ob sie alle einig wären und sich alle gegen außen abschotten. Das haben die gemacht, aber das hat ja gar nicht gestimmt. Das war immer so ein Mechanismus. Und das war nur bei der Bedrohung von außen. Und so kommt mir es heute manchmal auch vor.
Also Sie sind jetzt keine Politikerin und haben ja auch wahrscheinlich bewusst es nicht gewählt. Hätten Sie denn also einen Ratschlag oder aus Ihrer Forschung, aus dem, was Sie ermittelt haben, aus dem, was Sie gehört haben und Sie und Ihre Studierenden, eine Strategie gegen Rechtsaußen oder Punkte, die Sie wichtig fänden?
Also die Geschichte ist zur Erklärung und für Verstehen, Kultur verstehen, ist das immer eine gute Hilfe. Also wenn ich gefragt werde jetzt nach Zukunftsrezepten oder Strategien, sage ich immer, ich bin kein Prognos-Institut. Also das ist nicht meine Mission. Mhm. Aber das Verstehen, die Frage nach dem Warum ist es so, das ist doch wichtig, dass man dann auch lernt, in der Gegenwart für die Zukunft das vielleicht anders zu beachten. Also im Moment ist mir ganz offensichtlich ein Brennpunkt das Stadt-Land-Problem und das Vergessen der ländlichen Räume. Und auch selbst bei uns im Südwesten, wo eine grüne Regierung jetzt schon lang da ist und Ministerpräsident, man tut so, als ob man das ernst nimmt, aber der ländliche Raum, die Dörfer ticken anders, die haben andere Probleme. Und auch jetzt mit der Ökologie, die sagen, das ist schon lächerlich, wir brauchen Autos, wir sind abgehängt, wenn wir kein Auto haben oder so. Mhm. Und viele Dinge passen da einfach nicht und man muss da wirklich viel sensibler reagieren.
Sie haben eben gesagt, man tut so, als ob. Das ist ganz gefährlich, ne?
Ja. Das ist der Punkt.
Erstmal, ich frage euch nach eurer Meinung und am Ende hatte ich den Plan sowieso schon in der Tasche, so kommt es dann an. Ne? Mhm. Sie haben vorhin, glaube ich, gesagt, nee, das wollte ich noch, bevor ich darauf komme, aber wenn man diese Wahrheiten, das war ja eben interessant, dieses Dorf, was dann eigentlich doch nicht wollte, dass das so veröffentlicht wird, man braucht ja ein wahnsinniges Vertrauen Ihre Studierenden müssen ein irres Vertrauen oder Sie als Forschende aufbauen, damit ihnen überhaupt was erzählt wird, oder? Wie macht man das?
Aber ich denke, das trifft für viele andere Berufe auch zu, Journalisten und Geistliche und wo immer. Also das ist natürlich was man lernen muss. Also Methodenseminare helfen da, aber man muss natürlich auch ein gewisses Naturell haben, dass man eben auf die Leute zugeht, dass man sich selber zurücknimmt und dass man sie kommen lässt. Und das ist ein langer Prozess des Aufbauens. Ich habe eine Doktortochter, die hat über Mission, also die Mission in Indien und Afrika und so, geforscht. Und die tut es schon seit Jahrzehnten jetzt, die Missionsfamilien und Frauen und Kinder. Und die hat dann Jahre gebraucht, bis sie die Leute zum Sprechen brachte, weil die alle, diese Kinder und Enkel aus den Missionarsfamilien, gelernt haben, dass man heute sagt, Mission ist doch das Dümmste, was es gibt. Und dass das ein Tabu war, dann darüber zu reden. Und dann haben die geschwiegen und das in sich verschlossen. Und die wieder zum Sprechen zu bringen, das ist ein jahrelanger Vertrauensprozess. Also da muss man eigentlich fast psychotherapeutisch wirken.
Mhm. Sie sprechen von Doktortochter, also das heißt, es sind eben, Sie haben auch vorhin gesagt, wo Ihre Studierenden geblieben sind. Sie haben Kontakte weitergeführt oder haben verfolgt, was aus denen geworden ist?
Ich tue es immer. Ja.
Tatsächlich?
Ja, jetzt ist einer in Kloster Vesra in Südthüringen, hat das Freilichtmuseum übernommen, zwar meine studentische Hilfskraft. Und der kommt aus Meiningen und das ist toll. Der war 2x7 Jahre im Westen im Museum und jetzt ist er zurück. Mutti hat gesagt, komm doch wieder in die Heimat und er ist jetzt mit Frau und Kind da. Und das ist eine rechte Szene dort. Also da ist wirklich was los, was die AfD betrifft. Und er ist sehr robust, er ist ein fröhlicher Mensch. Und ich denke, der kann das packen, dass er da Kulturarbeit, offene Kulturarbeit betreibt und auch missionarisch ist, denke ich, hoffe ich.
Was machen Sie jetzt eigentlich? Sie sind ja emeritiert, an der Uni sind Sie nicht mehr.
Nein, aber ich bin noch voll berufstätig und das ist das Schöne an unserem Beruf. Also ich mache viel Vorträge und gehe auf Tagungen und hab eben auch die Kontakte zu meinen Ehemaligen. Die besuchen mich auch oder ich gehe zu denen oder jetzt eben der Tag der thüringischen Landesgeschichte war jetzt gerade eben erst letzte Woche.
Wie ist das Interesse so an
Gut und groß, ja.
Ja?
Ja, ja,
an Kulturgeschichte, an der eigenen Kulturgeschichte?
Wir sind eigentlich zu wenige, es ist eigentlich schade, ja.
Also Sie haben viel zu tun.
Ja, es gäbe viel zu tun, ja. Auch ich denke, selbst bis in die Politikberatung manchmal würde ich mir wünschen. Gerade auch was Grundschule betrifft und was Multikulti in der Schule betrifft, was Dialekt oder die sogenannte Heimatkunde betrifft, da könnte man wirklich viel tun mit wenig Aufwand. Und eben da sozusagen den Samen legen, dass das eine offenere Gesellschaft wird.
Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Was hat so eine Auszeichnung in Ihnen ausgelöst? Das ist ja schon...
Ach, das war schrecklich. Ich habe 6 Monate gekämpft. Ich wollte das nicht haben. Und dann hat irgendjemand gesagt, du musst es auch, man muss das auch öffentlich machen, was man tut, und wenn man begeistert ist. Und ich habe auch nur 11 Ehrenämter. Und die hat dann gesagt, also das, die hat mir das plausibel gemacht. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich es halt annehmen. Und dann war es ein schönes Fest. Dann habe ich lauter liebe Menschen und Kollegen eingeladen und habe das zu einer privaten Party gemacht. Und das war dann richtig schön.
Ist auch vielleicht so ein bisschen, also weil sie sagen, das wollte ich gar nicht, weil es auch ein bisschen eine Verpflichtung ist, also fürs Engagement. Nee, aber wobei, nee, sie engagieren nee, sich ja so schon.
Nee, ich bin halt so erzogen. Also das ist so der pietistische Recht in Württemberg, dass man halt eben bescheiden sein soll und nicht nach außen glänzen und ja, nicht eitel sein soll. Also das war sowas, ja.
Was macht Sie zufrieden? Also wenn es eine Auszeichnung ja nicht unbedingt ist.
Ja, zufrieden macht mir eigentlich so wie jetzt, wenn man so Gespräche führt und wenn man merkt, was die anderen bewegt und was man vielleicht selber bewegen kann und eigentlich die menschlichen Kontakte sind. Und da nehme ich dann auch selbst 2 Tage ICE-Fahrt auf mich. Oder ja, das ist eigentlich das Schönste. Und eben auch der Nachwuchs. Ich habe an der Uni immer gesagt, unsere wichtigste Aufgabe ist die Nachwuchsförderung. Und das haben leider auch viele Kollegen überhaupt nicht ernst genommen. Da ging es immer um das liebe Ich, dass ich publiziere und ich groß rauskomme. Aber der Nachwuchs zu fördern, das ist viel, viel wichtiger. Und wenn ich heute sehe, wo die sind und was aus denen wird, dann
bin ich glücklich. Zum Beispiel Kulturarbeit.
Bin ich glücklich.
Kulturarbeit machen ja. In einem Gebiet, ja. Wo sonst die AfD.
Wo keiner hin will. Wo keiner hin will.
Also, dann danke ich ganz herzlich für diese vielen Beispiele, die Sie gegeben haben. Und ich glaube, vielen ist jetzt Kulturwissenschaft viel näher gerückt. Dank Ihnen. Dankeschön,
Christoph Hetzinger.